Ja. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist der Predigtext für heute Morgen. Das ist auch die Überschrift meiner Predigt und das ist auch das Thema der Predigt heute Morgen. Und Stephanus hat ja letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir so ein kleines Problem mit der Predigt haben. Also was wollen wir mit einer Predigt erreichen? Was soll eine Predigt mit dir machen? Und er sagte ja, dass das eigentliche Ziel ist, sich von dem, was wir durch Gottes Wort weitergeben, dass sich etwas in meinem Alltag dadurch ändert. Dass sich in der nächsten Woche ab morgen dadurch, was wir gleich hören werden, das, was Gott uns gleich sagen wird, dass das irgendeinen Unterschied macht. Ich habe letzten Gottesdienst nicht komplett mitbekommen, weil ich da in dem wunderschönen Kinderraum war und man da alles Mögliche mitbekommt, aber nicht so immer die Predigt. Aber ich weiß, dass letztes Mal kurz ausgetauscht wurde und zum Schluss füreinander auch gebetet wurde. Und Stephanus die Frage gestellt hat oder gesagt hat, wir sollten nächsten Sonntag mal fragen, ob die Woche für dich einen Unterschied gemacht hat. Also ob das Gebet, was dein Nachbar für dich in der Woche gesprochen hat, ob das ein Unterschied für dich war. Und das interessiert mich jetzt brennend. Wer würde sagen, dass die letzte Woche irgendwie anders war? Also dadurch, dass gebetet wurde. Okay, wenig. Okay, oder ich glaube, die Frage war auch, wessen Woche ist zufriedener gewesen? Ne? So, es ging um Zufriedenheit, auch wenig. Oder habe ich das letzte Woche falsch verstanden? Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist okay, ich dachte, ich formuliere auch ein Ziel mit meiner Predigt. Mein Ziel wäre, dass ich diesen Vers, dieses Thema, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist etwas völlig Neues geworden, dass ihr das nächste Woche auswendig könnt. Dass ihr diesen Vers auswendig lernt, ihn zitieren könnt. Ihr könnt nächste Woche, glaube ich, im freien Teil einfach nach vorne kommen, diesen Vers oder auch das Kapitel aufsagen. Das wär ein Ziel und dass wir erkennen, was es wirklich bedeutet, in Christus zu sein, was es bedeutet, diese neue Schöpfung zu haben, dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass das wirklich meinen Alltag verändert. Unsere Woche, die war durchaus verändert. Nun ist das mit Kindern so, dass sehr viel passiert und in einer Woche sehr viel auch mit Kindern passieren kann. Und wir hatten es immer wieder einigen hier aus der Gemeinde gesagt, dass wir so unsere Herausforderungen haben mit unseren Kindern oder mit einem. Und dass das nicht immer einfach ist. So. Und ich weiß, einige haben gebetet und was soll ich sagen, letzte Woche war gar nicht so schlecht. Ein Erlebnis, ich hab die ins Bett gelegt und normalerweise schlafen die auch immer gut ein und so und brabbeln dann so vor sich hin noch und dann höre ich so, wie er einfach ruft, Jesus, Jesus. Und dann dachte ich, okay. Und am nächsten Tag lief er rum. Er kann ja immer nur ein Wort sagen oder zwei. Jesus, wie sagt er das? Jesus lieb. Ne? Auch wenn das Kind nicht weiß, was das bedeutet, aber ich habe das so als ein Zeichen empfunden, dass Jesus auch Kinder erreicht und dass er Erwachsene allein durch so einen Ausruf wenn er auch vielleicht gar nicht weiß, was das bedeutet, vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat. Aber das, ja, das war verändernd für uns in dieser Woche. Und ich mache uns Mut. Ich mache uns Mut, unsere kleinen Nöte, die wir haben, miteinander zu teilen. Stephanus sprach davon, dass wir eine Jesusfamilie sind oder sein wollen. Dass wir einander in diesen Austausch gehen und ruhig auch für kleine Sachen beten. Wir haben auch noch draußen diese Gebetsbox stehen. Ich lade euch einfach ein. Es ist nicht immer einfach ein Gebetsanliegen, gerade wenn das so sehr persönlich ist, hier vorne zu teilen oder jemand anders zu sagen. Schreibt es anonym auf eine Karte. Und ich bin total davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht. Das Gebet einen Unterschied macht. Und heute als Jesu-Familie wollen wir schauen, was uns denn kennzeichnet. Und auch ein weiteres Ziel, nicht nur, dass ihr diesen Vers auswendig lernt oder den könnt oder den verinnerlicht, sondern vor allen Dingen, dass du deinen Nachbarn so sehen kannst, wie dieser Vers das sagt. Dass du deinen Nachbarn, neben dem du siehst, dass du in ihm jemand sehen kannst, der neu ist, der in einer neuen Schöpfung lebt, der sein Altes abgelegt hat und der komplett neu geworden ist. Ist jemand in Christus? Und dieser Vers, der beginnt mit einer Bedingung. Dass wir eine neue Schöpfung erleben, hat zur Bedingung, dass wir in Christus sind. Als Israel aus dem Land Ägypten zog, beziehungsweise aus dem Land Ägypten geschoben wurde, das betrachten wir als Parallele für, dass wir sagen, das steht als Vergleich zu einer Bekehrung. Israel hat seine Pfosten mit Blut beschmiert und deswegen wurde es durch das Gericht Gottes verschont. Und der Pharao hat quasi das Volk Israel aus Ägypten vertrieben. Die sind dann später durch das Meer gegangen und Paulus sagt, das ist ein Beispiel dafür, für die Taufe. Also in Christus zu sein bedeutet, eine Wiedergeburt erlebt zu haben, in die Taufe gegangen zu sein und dann, so wie Israel dann an eine Stelle kam, die Mara genannt ist. Sie sind drei, das finden wir in 2. Mose 15, sie sind 3 Tage durch die Wüste gewandert und hatten kein Wasser. Und dann kamen sie an diesem Ort, wo eine Quelle war. Und Wasser ist überlebensnotwendig. Und sie waren sehr froh, dass sie da waren und dieses Wasser gefunden haben. Aber dieses Wasser, das war nicht genießbar. Das war bitter. Das heißt, es hatte keinen Nutzen. Und dann fing das Volk an zu murren, weil sie unzufrieden waren. Und Mose schrie zu Gott und bat ihm um Hilfe, bat um sein Eingreifen. Und Gott zeigte ihm was? Ein Stück Holz. Gott zeigte ihm ein Stück Holz, das sollte er in diese Quelle schmeißen, im Vertrauen darauf, dass dieses Stück Holz etwas ändern sollte. Nun wissen wir, dass dieses Stück Holz natürlich ein Hinweis auf das Holz ist, wo Jesus dran hing. Dieses Holz ist ein Hinweis auf das Kreuz. Und so wie Israel damals an dieser Quelle von sich aus für ihr eigenes Überleben nichts hatte tun können, sie wussten ganz genau, nach 3 Tagen ohne Wasser, und wenn wir dieses Wasser jetzt nicht zu uns nehmen können, dann werden wir das nicht überleben. Und in Christus zu sein, bedeutet auch genau das, dass wir wissen, ohne dieses Kreuz sind wir nicht überlebensfähig. Und ohne diese Abhängigkeit von Gott, die Israel ja dann auch gelebt hat, sind wir nicht überlebensfähig. Wir müssen immer wieder zurück zu diesem Holz, immer wieder zurück zu diesem Kreuz. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer ein Jünger von mir sein will, der sollte jeden Tag aufs Neue das Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und Jesus selbst hat diese Abhängigkeit zu Gott gelebt. Und er hat das nicht nur getan, damit er ein Vorbild wird, sondern Jesus selbst lebte in so einer Abhängigkeit von Gott, weil er ganz genau wusste, selbst er kann nichts bewirken, selbst er ist geistlich nicht überlebensfähig, wenn er unabhängig von Gott agiert. Also ist jemand in Christus, das heißt, ist jemand wiedergeboren, ist jemand durch die Taufe gegangen und lebt jemand jeden Tag sein Leben so, dass er sein Kreuz aufnimmt und Jesus nachfolgt. So ist er. So ist er eine neue Schöpfung. Vor gut 10 Jahren haben Linda und ich ein Haus gekauft. Ein etwas größeres Haus. Das war ziemlich heruntergekommen. Das heißt, da funktionierte gar nichts mehr. Das heißt, die Wasserleitung ging nicht mehr, die Stromleitung ging nicht mehr, die Fenster waren kaputt. Ich glaube, es gab keine richtige Tür. Das Dach war teilweise beschädigt, dass es durchregnen konnte. Der Putz fiel von den Wänden. Der schöne Parkettboden, der drin war, der fing sich an zu wölben, weil er über Jahre und Jahrzehnte einfach durch die Feuchtigkeit und der Nichtpflege kaputt ging. Und wir fingen, als wir das dann gekauft hatten, fingen wir an, alles neu zu machen. Alles raus, die Fenster raus, die Türen raus, den Putz runter, das Dach ab und haben alles neu gemacht. Und als wir fast fertig waren, sah das super aus, sah das total neu, weil alles neu war. Also auch die Elektrik, die ganzen Zuleitungen. Aber es war keine neue Schöpfung. Das heißt, die Leute, die das Haus vorher gekannt haben, die haben das sofort wiedererkannt. Ja, das ist genau dasselbe Haus. Das heißt, von der äußeren Hülle haben wir gar nichts verändert. Das heißt, die Anordnung der Fenster, die sind genauso geblieben, so wie die Fenster aussahen, genauso sieht das jetzt auch. Die Art, wie das Dach gedeckt wurde, haben wir genauso gemacht. Also wir haben zwar etwas erneuert, wir haben die Substanz ausgebessert und man könnte denken, das ist alles neu, aber das ist nicht das, was Paulus hier meint mit einer neuen Schöpfung. Der Charakter vom Haus, der ist geblieben. Und das meint Paulus hier nicht, sondern Paulus spricht hier von einer neuen Schöpfung. Das heißt, wenn wir damals etwas komplett Neues hätten schaffen wollen, dann hätten wir das komplett abreißen müssen. Dann hätten wir alles Mögliche verändern müssen an dem Grundstück und etwas komplett anderes, was sich total unterscheidet von dem Haus, bauen müssen. Und dann wäre das vielleicht eine neue Schöpfung, dann wäre das vielleicht eine neue Idee, dann wäre das vielleicht etwas anderes. Aber so haben wir nur ausgebessert. Und das meint Paulus hier nicht. Ist jemand in Christus, so ist er nicht nur eine Sanierung. Dann wurde er nicht nur einfach renoviert. Dann wurde er nicht nur einfach von außen schön gemacht. Dann wurde er nicht einfach nur christlich angepinselt, sondern er ist eine neue Schöpfung. Es ist etwas völlig anderes. Und wir wissen ja, wie Gott schafft. Wie schafft Gott etwas? Indem er einfach spricht. In Römer 4, Vers 17 habe ich einen wunderbaren Vers, den habe ich so noch nie gesehen. Da steht, Gott ruft das, was nicht ist, damit es sei. Komisch. Gott ruft das, was nicht ist, damit es sei. Klingt irgendwie auch nicht logisch und es ist total fremd in unserem Alltag, in unserer Lebenserfahrung, weil wir können nichts rufen, was nicht da ist. Das macht für uns überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt meinen Papa rufen würde, der ist nicht da, der ist irgendwo in Bielefeld, weiß ich nicht. Das funktioniert nicht. Oder wenn ich etwas rufe, was es gar nicht gibt, dann weiß ich, es wird nicht kommen. Aber Gott ruft das, was nicht da ist, damit es einfach da sei. Also stelle ich mir auch die Schöpfung vor. Ne? Gott rief die Sonne und dann war die Sonne da. Und so lesen wir das auch. Also Paulus spricht hier von einer neuen Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist mit ihm etwas passiert, dann ist mit ihm etwas geschehen, dann ist er etwas geworden, was es vorher noch gar nicht gab. Und wovor er vorher überhaupt keine Ahnung hatte, dass sowas überhaupt geht. Und dass es sowas überhaupt geben kann. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und Gott ruft uns in diese neue Schöpfung. Und Gott spricht auch davon, dass es eine neue Geburt geben kann. Und dass, wenn man ein Kind Gottes wird, quasi auch neu geboren wird. Auch eine Geburt drückt etwas aus, was nicht verändert wurde oder was nicht ausgebessert wurde. Sondern auch bei einer Geburt ist etwas plötzlich da, was es vorher so nicht gegeben hat. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Nun, was meint Paulus hier mit dem Alten? Was ist das Alte bei uns? Was ist das Alte in unserem Leben? Was ist das Alte, wenn wir sagen, wenn jemand in Christus ist oder zu Christus gekommen ist, was ist da denn das Alte? Nun, das ist sicherlich unser alter Mensch. In Römer 6 spricht Paulus ausführlich über den alten Menschen. In Römer 6, Vers 6 und 7 da sagt Paulus, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und in Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch. Also das ist quasi das Alte, was vergangen ist. Das heißt, wenn du in Christus bist, dann ist dieses Thema eigentlich abgeschlossen. Dann ist das, was dich vorher bestimmt hat und das, was dich vorher ausgemacht hat und das, womit du dich vorher hast beschäftigen müssen, das ist eigentlich vergangen. Der alte Mensch, ja, aber wer ist das denn eigentlich? Wer ist denn dieser alte Mensch? Wer ist dieser alte Mensch in dir? Der natürliche Mensch, ja. Und wo kommt der her? Wo kommt dieser alte Mensch in uns her? Nun, das ist der Mensch, der schon immer da war. Das war der Adam. Adam ist der Mensch, der in der Bibel als der alte oder als der natürliche Mensch bezeichnet wird. Und was zeichnet diesen Adam aus? Was hat Adam getan, dass das alle Menschen betrifft? Und dass alle Menschen genau dasselbe haben, was Adam gehabt hat. Adam zeichnete aus, dass er sich gegen Gott gelehnt hat, dass er Gott in seinem Leben abgelehnt hat und dass er sich von Gott abgekehrt hat und dass er eine Unabhängigkeit erleben wollte, dass er unabhängig von Gott agieren wollte, dass er wissen wollte, wie kann ich denn unterscheiden, was gut und böse ist. Er hat der Lüge geglaubt. Er glaubte, indem er sich unabhängig von Gott macht, dass er selbst Gott wird. Dass er dadurch etwas selbst in seiner Hand hat. Und durch diese Ablehnung zu Gott ist sein Leben nicht einfach nur so weitergelaufen. Vorher war er ja mit Gott, vorher war er genau das Geschöpf, wie Gott einen Menschen haben wollte. Vorher war er jemand, der in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Und nach seiner Ablehnung ist sein Leben nicht einfach nur so weitergelaufen, also nur ohne Gott, sondern es hat sich total verändert. Es hat Einzug, die Sünde hat Einzug gefunden. Die Sünde hat als allererstes ihn geistlich tot gemacht. Die Sünde hat als allererstes diesen Menschen getötet. Es hat ihn getrennt. Es hat ihn aus der Gegenwart Gottes verbannt. Und überall da, wo die Gegenwart Gottes fehlt, gewinnt die Sünde an Macht, an Einfluss. Es kommt Finsternis. Es kommen die dämonischen Mächte. Es kommt der Teufel selbst, weil das ist sein Spielfeld. Dort hat er alle Macht und alle Möglichkeit, die er um sein Wesen dort zu platzieren. Es bringt nicht nur Tod und Getrenntsein von Gott, sondern es versklavt auch alle Menschen. Und wir sehen das seit Adam, dass das immer schlimmer wird. Und je länger ein Mensch oder ein Volksstamm oder ein ganzes Volk oder eine ganze Region ohne diese Gegenwart Gottes lebt, umso finsterer wird sie. Und umso mehr wird dieser alte Mensch genährt. Also dieser alte Mensch, der ist von Natur aus gegen Gott gerichtet. Und in Römer 5 sehen wir, dass jeder Mensch mit dieser alten Natur geboren wird. Und das eint uns auch alle. Das macht uns alle gleich. Wir haben alle diesen alten Menschen in uns. Und dieser alte Mensch, der muss sündigen. Nur merkt dieser alte Mensch das nicht unbedingt. Er hat kein Problem damit. Das Problem kommt erst, wenn er Christus kennenlernt. Weil dann haben wir einen Gegenpol. Dann haben wir Jesus als den neuen Menschen und Adam als den alten Menschen und die können nicht miteinander. Und da sind wir, glaube ich, in unserer Wirklichkeit ein Stück weit angekommen. Unsere Wirklichkeit als Christ. Dass wir Gott nachfolgen wollen, dass wir ihm dienen wollen, dass wir dieses Lied singen, das Höchste meines Lebens soll das sein, dich zu lieben und dich zu ehren, dich zu bekennen, dir zu dienen, dir nachzufolgen. Und im Alltag merken wir, da ist manchmal noch so eine Kraft in uns, die uns davon abhält, die uns in die andere Richtung zieht. Und das ist dieser alte Mensch. Und dann kommt dieses Problem auf, dass wir dagegen kämpfen. Und dass wir merken, dass wir Sünde in unserem Leben haben. Und dass wir das aber nicht wollen. Und dass wir aber dagegen irgendwie nicht richtig ankommen. Und das ist eine große Frage. Wie gehe ich als jemand, der in Christus ist, mit Sünde um? Was mache ich denn damit? Wie kann ich oder wie besiege ich Sünde? weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das gut, dass man angezogen wird. Dass man plötzlich merkt, da ist etwas, was total die Kontrolle und die Macht über mich gewinnt. Und das ist verkehrt, ich weiß es. Ich weiß, das, was gerade in mir aufsteigt, das ist verkehrt und ich weiß, das ist Sünde. Und ich verabscheue sie und ich ekel mich davor. Und gleichzeitig komme ich nicht dagegen an. Und gleichzeitig vollbringe ich sie. Und danach schäme ich mich. Und danach bitte ich Jesus um Vergebung. Und dann komme ich wieder an den Punkt. Wie ist das möglich? Oder was bedeutet dieser Vers, den Paulus hier sagt, dass das vergangen ist? Dass dieses Alte nicht mehr da ist? Wie kann ich Sünde in meinem Leben erfolgreich besiegen? Ich habe einige Arten mal aufgeschrieben, wie Menschen und wie die Menschheitsgeschichte das immer wieder mal versucht hat. Und vielleicht ist das auch etwas, wo du oder dran kämpfst. Ja, es gibt eine Art Selbstkasteiung. Gut, das kommt vielleicht aus dem Mittelalter. Aber ich denke, dass wir da oft vielleicht auch denken, dass wenn wir uns nur ein bisschen selbst quälen oder einengen, dann wird das schon klappen mit der Sünde. Ja. Oder wenn wir uns alle gleichschalten, ne, wenn wir unsere Kinder einfach nur ordentlich genug erziehen und denen das vorleben und denen das sagen, wie das funktioniert, so in eine religiöse Form pressen. Ein Stück weit erleben unsere Kinder das ja auch im Gottesdienst, dass sie irgendwann, wenn sie lang genug gekommen sind und hier gewesen sind, dass sie wissen, wie sie sich verhalten müssen. Das ist ja auch gut. Aber das löst das Problem mit der Sünde nicht. Oder oft entscheiden wir uns ganz bewusst gegen Sünden, die besonders schlimm für uns sind. Ne? Wo wir wissen, das ist nicht gut für mich. Und da entscheide ich mich da gegen diese und versuche da ganz konkret gegen zu kämpfen. Oder ich habe auch mal probiert, mich zu verbessern. Ja, noch mehr die Bibel zu lesen und noch mehr Gott darum zu bitten, mir diese Versuchung, diese Sünde aus meinem Leben einfach zu nehmen. Oder vielleicht ist es auch eine Strategie, die Sünde einfach ins Leben mit hinein zu integrieren. Ja, meine Güte, du bist halt so, wie du bist. Ne? Du versuchst seit 10 Jahren damit klarzukommen und es klappt einfach nicht. Dann integrier das doch in dein Leben. Das ist Teil deines Lebens, du musst das nun mal akzeptieren. Es gibt ja dafür andere Bereiche, mit denen du besser dann zurechtkommst. Lebe einfach damit. Das sind sicher alles irgendwelche Strategien. Vielleicht hast du auch schon alle probiert. Ich habe einiges davon schon probiert. Aber das wird unser Problem nicht lösen. Und ein Satz, der uns vielleicht dabei bei dieser ganzen Thematik nochmal vielleicht helfen wird, das zu verstehen, warum dieser alte Mensch so schlimm für uns ist, ist dieser Satz. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wenn wir diesen Satz verstehen, dann verstehen wir, glaube ich, auch den Punkt vorher, wie können wir Sünde besiegen? Wo hat Sünde seinen Platz? Wo wird Sünde mächtig? Wo kann Sünde sich ausbreiten? Und all das kann Sünde nur in dem alten Menschen. Sünde braucht eine Plattform, wo sie agieren kann, wo sie hinkommen kann, wo sie sich ausfalten kann, wo sie Einfluss hat. Und das ist nur der alte Mensch. Und deswegen sagt Paulus auch, wir wissen ja, dass unser
alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Oder davor der Vers 3 und 4, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wir besiegen die Sünde nur, wenn wir unseren alten Menschen beerdigen. Wenn wir diese Plattform wegtun. Wenn diese Plattform, wo Sünde sich ausbreiten kann, verschwindet. Das heißt, wir müssen uns gar nicht gegen jede einzelne Sünde stemmen. Das können wir auch gar nicht, weil gegen Sünde werden wir immer verlieren. Sondern wir müssen der Sünde den Nährboden entziehen. Wir müssen unseren alten Menschen abschaffen. Der muss verschwinden. Und hier haben wir gesehen, wie das passieren kann. Unser, mein alter und dein alter Mensch ist mit Christus bereits gekreuzigt worden. Der ist bereits tot. Der hing genauso wie Jesus selbst dort an dem Kreuz, mein alter Mensch. Und deswegen kann Paulus auch sagen, die Sünde, die kann nicht mehr über euch herrschen. Sie hat gar keinen Einfluss mehr. Das geht gar nicht mehr, weil dieser alte Mensch nicht da ist. Und sobald der alte Mensch nicht da ist, hat auch die Sünde keinen Platz. Sie kann den neuen Menschen nicht angreifen. Es ist die einzige Lösung, wie wir von diesem alten Menschen loskommen. Wir müssen diese Wahrheit annehmen. Du musst für dich das so annehmen, dass dein alter Mensch bereits gekreuzigt ist, dass das bereits Geschichte geworden ist. Und ich denke, dass die meisten das genauso gemacht haben. Dass die meisten Menschen das erlebt haben, was es heißt, wenn der alte Mensch nicht mehr in mir ist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Wie nehme ich diese Wahrheit jetzt in mein Leben auf? Und da sind wir bei dem Punkt, dass es nicht einfach nur reicht, dass ich weiß, dass das so ist. Ja? Dass ich nicht nur sagen kann, gut, ich habe es gelesen, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Aber wie passiert das nun in meinem Leben? Wie kann ich das annehmen? Wie geschieht das? Nun, ich mache mal ein Beispiel, wie wir in unserem Leben oft andere Dinge annehmen. Also in der Firma, wo ich arbeite, da oder mit der Firma bin ich einem Verband beigetreten, einer Einkaufsgemeinschaft mit sehr vielen Vorteilen, kann günstiger einkaufen, habe ein Netzwerk, wo man sich untereinander hilft, habt so eine Plattform, wo man sich austauschen kann und so weiter. So, und die Leute, die dieses Netzwerk betreiben, die waren bei mir, haben das vorgestellt, es klang total super, ich war damit einverstanden, die haben sich gefreut, ein neuer Partner, und die haben mir auch so einen dicken Ordner mitgebracht mit den Vertragsunterlagen und so weiter. Und wir waren uns einig, dass wir das machen, dass ich da beitrete und dann all diese Vorrechte, die da angeboten sind, die ich da nutzen kann, dann auch habe. Aber all dieses Gespräch und all das freundliche Lächeln und all die Treffen und das Händeschütteln, das hat mich nicht in das Netzwerk gebracht. Es fehlte was. Was fehlt denn da? Es fehlt, dass ich die Verträge unterschreibe. Das gilt erst dann, wenn ich das unterschrieben habe. Oder ein anderes Beispiel, wenn du ein Haus kaufen willst, dann kannst du dich einig sein mit allen, du kannst ihm auch das Geld überweisen und alles. Aber das Haus wird niemals dir gehören, es sei denn, du gehst zum Notar und unterschreibst das. Erst dann gehört das dir. Und ich glaube, dass das mit Wahrheiten, die in der Bibel sind, geistlichen Wahrheiten oft genauso ist. Wir wissen das, wir finden das gut und wir würden das auch gerne so machen, aber wir unterschreiben das oft nicht. Wir kriegen das oft nicht hin. Und wie unterschreibt man? Wie nehme ich eine Wahrheit für mich persönlich in Anspruch, dass das auch wirklich Gültigkeit hat und dass es Kraft und Veränderung bewirkt? Geistliche Wahrheiten nehmen wir an, indem wir erstens ihr in unserem Herzen vertrauen, dass wir daran glauben. Und das Zweite, so wie das in Römer 10, Vers 10 sehen, dass wir das mit unserem Munde bekennen. Denn wenn jemand mit dem Herzen glaubt, so wird er gerecht. Und wenn jemand mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und das habe ich ganz oft erlebt. Dass es nicht nur einfach reicht, dass wir Wahrheiten für uns so erkennen, sondern dass wir diese Wahrheiten ganz im tiefsten Innern prüfen und schauen, glaube ich dem wirklich? Und das dann auch bekennen, also aussprechen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden. Und ich hoffe, dass du das so für dich erleben kannst. Ich glaube, ich werde hier einen Punkt setzen. Ich wollte eigentlich die nächsten Verse auch noch mit uns kurz durchgehen, weil das auch nochmal einen wichtigen Punkt für dieses Neu-Geworden-Sein bedeutet. Aber ich glaube, die Zeit ist soweit voran. Ich habe mich ein bisschen lange damit aufgehalten, mit diesem alten Menschen. Aber das hat mich daran erinnert, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, um das selbst für mich zu erkennen. Was das wirklich bedeutet, frei zu werden. Was das bedeutet, frei zu sein in Christus. Und ich hoffe, dass du diesen Satz jetzt sprechen kannst. In diesem Sinne, dass du das in deinem Herzen geprüft hast, in deinem Herzen annehmen kannst und das so bekennen kannst. Dass du dich selber so sehen kannst, aber dass du das auch deinem Nachbarn so zusprechen kannst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden. Amen.